Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 bis 20 der 52. Sure, der Sure Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
صدق الله العلي العظيم.
Vor der Übersetzung dieser Verse möchten wir vorausschicken, dass im 21. Vers von Unverheirateten die Rede ist. Die verheirateten Gläubigen werden auch im Paradies mit ihren Frauen, sofern diese gläubig und rechtschaffen waren, vereint sein. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wahrlich, die Gläubigen werden weilen in Paradiesgärten, inmitten seliger Wonne, voller Freude und Erleichterung ob der göttlichen Segensgaben, die ihnen zuteil werden und darüber, dass sie vor der Pein des Feuers bewahrt blieben. Engel werden zu ihnen sagen, esset und trinket, wohl bekomme es euch, um dessentwillen, was ihr Gutes auf Erden tatet. Gegen aneinandergereihte Polster lehnen sie, und wir werden sie vermählen mit schönäugigen Paradiesengeln.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, gleich dem 3. Oban 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer: Amerika lenkt Verbrechen in Gaza. Israelische Gräueltaten im Mittelpunkt der Gespräche Präsident Raisis und des neuen saudi-arabischen Botschafters in Iran. Irans UNO-Botschafter: Wir weisen amerikanische Vorwürfe zurück und fordern sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer: Amerika lenkt Verbrechen in Gaza. In einer Rede am heutigen Mittwochmorgen bezeichnete Ayatollah Khamenei das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans, die USA, als eindeutigen Komplizen der zionistischen Verbrecher und betonte, die Hände der Amerikaner sind mit dem Blut von palästinensischen Kindern, Frauen und anderen Märtyrern in Gaza befleckt. Und in Wahrheit verwalten die Amerikaner diese Verbrechen. Ayatollah Khamenei bezeichnete die aktuellen Geschehnisse in Gaza als Ereignisse, die die Zukunft prägten, und verwies auf die Unterdrückung des standhaften Volkes von Gaza und sagte, der Feind ist rücksichtslos und blutrünstig und setzt den Verbrechen und der Tötung von Kindern keine Grenzen. Die aufeinanderfolgenden Reisen der Präsidenten der Vereinigten Staaten und anderer unterdrückerischer Länder wie England, Frankreich und Deutschland ins besetzte Palästina nannte er als einen Versuch, den Sturz des widerrechtlichen Besatzerregimes zu verhindern. Das Besatzerregime betreibe weiterhin Rache an der wehrlosen Bevölkerung in Gaza, weil es ihr nicht entgegentreten könne, sagte er und bezeichnete die Erschütterung des Gewissens der Öffentlichkeit der Welt in Amerika, Europa, in islamischen Ländern und anderen Regionen als Reaktion auf das Ausmaß und die Tiefe der wiederholten Verbrechen des zionistischen Regimes. Die angeblichen Verteidiger von Freiheit und Menschenrechten in Europa haben Demonstrationen für die Palästinenser verboten, aber die Menschen ignorieren diese Verbote, gehen auf die Straße und schreien ihre Gewissensnot heraus. Und niemand wird in der Lage sein, die Reaktionen der Völker auf die Barbarei der Zionisten zu stoppen. Die Amerikaner bezeichnen die Palästinenser, die ihre Häuser und ihre Heimat verteidigen, als Terroristen. Aber ist nicht das Besatzerregime, das ihre Häuser und ihre Heimat besetzt hat, terroristisch? Fragte Ayatollah Khamenei abschließend. Israelische Gräueltaten im Mittelpunkt der Gespräche Präsident Raisis und des neuen saudi-arabischen Botschafters in Iran. Präsident Ebrahim Raisi hat am Dienstag bei einem Treffen mit dem neuen saudi-arabischen Botschafter in Teheran, Abdullah bin Saud al-Anasi, bekräftigt, eine konstruktive Haltung der muslimischen Welt hätte verhindern können, dass das israelische Regime beispiellose Gräueltaten gegen die Palästinenser im blockierten Gazastreifen verübt. Er machte auf die 75-jährige Geschichte der Unterdrückung des wehrlosen und unschuldigen palästinensischen Volkes durch das israelische Regime aufmerksam und betonte, dass das Fehlen einer einheitlichen Haltung unter den islamischen Nationen es dem rechtswidrigen israelischen Regime ermöglicht habe, über die Jahre hinweg beharrlich Tötungen und Aggressionen gegen die palästinensische Bevölkerung durchzuführen. Falls die islamische Welt eine einheitliche Stellung zu den jüngsten beispiellosen Verbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen bezieht, kann sie die Unterdrückung und Aggression des zionistischen Regimes sowie die übermäßigen Forderungen seiner westlichen Unterstützer wirksamer verhindern, sagte der iranische Präsident. Er kritisierte zudem die Präsenz der Kräfte außerregionaler Länder in Westasien und sagte, Ihre Anwesenheit in der Region löse nicht nur keine Probleme, sondern sei selbst ein Grund für die Verschärfung der Probleme. Bei diesem Treffen begrüßte der saudi-arabische Botschafter Saud al-Anasi die Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien und forderte deren Stärkung sowie den Ausbau der Zusammenarbeit. Irans UNO-Botschafter: Wir weisen amerikanische Vorwürfe zurück und fordern sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Amir Said Iravani, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, antwortete am Dienstagabend bei der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bezüglich der Entwicklungen im Nahen Osten und in den besetzten palästinensischen Gebieten auf die Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken bei dieser Sitzung. Irvani sagte, heute hat der US-Außenminister erneut versucht, Iran zu Unrecht Schuld zuzuweisen. Iran weist diese unbegründeten Anschuldigungen entschieden zurück und steht im Einklang mit der internationalen Gemeinschaft, indem es die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Beendigung der militärischen Aggressionen des israelischen Regimes betont. Er erklärte weiter, es ist bedauerlich, dass die USA, Kanada und einige westliche Länder heute in diesem Saal versucht haben, den Platz des Tyrannen und der Unterdrückten umzutauschen. Diese Länder setzen Selbstverteidigung und das Selbstbestimmungsrecht des unterdrückten palästinensischen Volkes mit Terrorismus gleich und versuchen ungerechtfertigt, dem israelischen Besatzerregime allein das Recht auf Selbstverteidigung zuzuweisen. Wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte, wurde die Operation vom 7. Oktober 2023 in Palästina nicht im luftleeren Raum durchgeführt. Seit Jahrzehnten befinden sich die Palästinenser in einer Leidengeschichte der Besatzung, Aggression, Diskriminierung sowie der Apartheidpolitik durch das israelische Regime, so Iravani. Trotz der Unterstützung der überwältigenden Mehrheit der UN-Mitglieder für die zahlreichen Resolutionen der Generalversammlung, die das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes bestätigen und seine legitimen Kämpfe einschließlich des bewaffneten Widerstands unterstützen, ist der Sicherheitsrat bedauerlicherweise beim Ergreifen von entschlossenen Maßnahmen mit Hindernissen konfrontiert. Diese Hindernisse sind vor allem auf die bedingungslose Unterstützung der USA zurückzuführen, die in mehr als 40 Resolutionen im Sicherheitsrat von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben. Die schockierende Untätigkeit des Sicherheitsrates gab dem Besatzerregime den dreisten Mut, noch abscheulichere Verbrechen zu begehen, so Iravani weiter. Israel setzt Bombardierung des Gazastreifens am 19. Tag nach Al-Aqsa-Sturm fort, Zahl der Toten auf über 5.800 gestiegen. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten am Mittwochmorgen die palästinensischen Flüchtlingslager Jabalia, Nusayrat und Khan Yunis im Gazastreifen. Dabei wurden 16 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, getötet. Seit dem 7. Oktober 2023 sind durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen insgesamt 5.791 Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Dienstag in seinem jüngsten Bericht mitteilte, bis jetzt seien 18.000 Menschen im Gazastreifen verletzt worden. Hamas-Sprecher Hazem Rasim gab am Dienstagabend bekannt, dass allein innerhalb der letzten 24 Stunden 704 Zivilisten bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet wurden. Dies sei die bisher höchste an einem Tag zu beklagende Opferzahl seit Beginn der Angriffe des israelischen Besatzerregimes. Zuvor hatte das Informationsbüro der Hamas-Regierung erklärt, dass die Stärke der gesamten Bomben, die das zionistische Regime bisher auf Gaza abgeworfen hat, der Stärke der Atombombe entspreche, die Hiroshima getroffen habe. Diesem Bericht zufolge wurden pro Quadratkilometer im Gazastreifen durchschnittlich 33 Tonnen Sprengstoff auf die Menschen abgeworfen. UNICEF beklagt tausende getötete Kinder im Gazastreifen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, hat die Zahl der Todesfälle und Verletzungen von Kindern im Gazastreifen als einfach erschreckend bezeichnet. Die Situation im Gazastreifen belastet unser kollektives Gewissen zunehmend, teilte UNICEF am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf nicht genannte Berichte mit. Durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen sind nach Angaben des Kinderhilfswerkes 2.360 Kinder ums Leben gekommen. 5.364 weitere seien verletzt worden. Adele Khodr, UNICEF-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, sagte, Die Tötung und Verstümmelung von Kindern, die Entführung von Kindern, die Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen sowie die Verweigerung des Zugangs für humanitäre Hilfen stellen schwere Verletzungen der Kinderrechte dar. Die Vereinten Nationen beklagen zudem, dass die Lage der 1 Million Binnenvertriebenen im Gazastreifen trotz einiger inzwischen in Gaza angekommenen Hilfslieferungen weiter dramatisch sei. Der Treibstoffmangel gefährde einen humanitären Einsatz über den heutigen Mittwoch hinaus. UN-Generalsekretär Guterres kritisierte am Dienstag im Weltsicherheitsrat die israelischen Angriffe und sprach von eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht. Der UN-Botschafter des zionistisch-israelischen Regimes, Gilad Erdan, forderte daraufhin erbost Guterres zum Rücktritt auf. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Javed Askari mit dem Titel Pais, das heißt Herbst.
همه بردار روی خواب به انتظار باد سرد تا بیا قدم بذاره بشکنه سکوت پردر تک کنار پیر هنوز فکر بهاره آره چشماش پر خوابه انتظاره باغ پاییز پر برگای چناره اما تن چنار پیر فکر بهاره باغ پاییز پر برگای چناره اما تک چنار پیر فکر بهاره اما تک چنار پیر فکر بهاره.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir angeführt, was im Heiligen Koran über Maria und ihr Leben steht. Heute möchten wir mit Hilfe des Korans von der Königin von Saba sprechen, von Bilqis. Gott erwähnt sie in mehreren Versen der Sure 27, Sure Naml. Bilqis, die Königin von Saba, ist die einzige weibliche Herrscherin, die im Koran erwähnt wird. Sie wird auch in den heiligen Schriften der Juden und Christen genannt. Bilqis herrschte 9 Jahre lang über Jemen. Anfangs hatte sie die Sonne angebetet, aber dank ihrer Bekanntschaft mit dem Propheten Suleiman, Salomo, wurde sie ein gottgläubiger Mensch. Das Wort Saba kommt nur 2-mal im Koran vor. Zum einen in der Sure Saba, Sure 34, wo in den Versen 15 bis 17 auf die Gabenfülle der dortigen Bevölkerung und die Undankbarkeit dieses Volkes hingewiesen wird. Zum anderen begegnen wir den Namen Saba außerdem in der Sure Naml, der Sure 27. Dort steht über Suleiman und die Königin von Saba geschrieben. Durch den Widerhopf hatte Suleiman über das Volk von Saba und über ihre Götzenverehrung erfahren. Suleiman ließ den Thron der Königin von Saba auf wunderbare Weise an seinen Sitz holen, und die Königin von Saba folgte einer Einladung Suleimans in den Palast dieses Propheten. Diese historischen Ereignisse werden alle in der Sure Naml beschrieben. Die Königin von Saba ist, wie gesagt, die einzige Frau, die im Koran als Regentin genannt wird. Der Koran übt keine Kritik an ihrer Regentschaft, sondern weist sogar auf deren positiven Aspekte hin. Die Erwähnung der Königin von Saba im Koran gilt als eine Bestätigung dafür, dass die Frau am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen soll. Im Mittelpunkt der Geschichte von Bilqis und Suleiman steht die Aufforderung des Propheten an die Königin von Saba, sich dem Glauben an den einen Gott zuzuwenden. Suleiman hatte seine Heere aufgerufen, ihn auf die Pilgerreise zum Hause Gottes zu begleiten. Auf dem Wege nach Mekka bemerkte er, dass sein Sonderbote, der Wiederhopf, nicht unter seinen außergewöhnlichen Heeresscharen ist. Doch bald erschien der Wiederhopf und berichtete, er habe beim Flug über das Land Saba gesehen, dass dort eine Königin namens Bilqis regiert und ihr Volk die Sonne anbetet und sich vor der Sonne niederwirft. In den Versen 23 und 24 der Sure Naml wird der Wiederhopf wie folgt zitiert: Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utita min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shams min dunillah وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ فَسَدَّهُمْ أَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ. Ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allen Dingen zugeteilt worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Und ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk vor der Sonne niederfallen statt vor Gott. Und der Satan hat ihnen ihre Werke verlockend gemacht und sie vom Weg abgewiesen, sodass sie der Richtleitung nicht folgen. Nachdem Suleiman dem Wiederhopf zugehört hatte, schrieb er einen Brief an die Königin von Saba, die Sonne anbetete. In diesem Brief lud er sie dazu ein, nur an den einen Gott zu glauben und nur ihm zu dienen. Er gab seinen Boten Wiederhopf für den Brief, damit er ihn der Königin überbringt. In den Augen von Bilqis war dieser Brief wichtig. Dies entnehmen wir den Versen 29 und 30 der Sure Naml, denn dort heißt es: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sie sagte: O ihr Vornehmen, mir ist ein edles Schreiben überbracht worden. Es ist von Salomo und es lautet: Im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen. Diese Stelle in der Sure Naml zeigt, dass Bilqis wusste, dass dieser Brief von Suleiman stammte und dass Suleiman eine angesehene Persönlichkeit war. Suleiman war ein mächtiger Herrscher und besaß einen erstaunlichen Ruhm. Daher hat Bilqis sein Schreiben als edel bezeichnet. Nach dem Erhalt des Schreibens von Suleiman lud die Königin die Vornehmen ihres Volkes ein, damit sie mit ihnen beriet, welche Entscheidung sie treffen sollte. Die Vornehmen des Volkes sagten zu ihr: Wir sind politisch und militärisch stark. Aber sie überließen der Königin die endgültige Entscheidung. Wir entnehmen dies dem Vers 33 der Sure Naml, Sure 27. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayka fanzuri madha ta'murin. Sie sagten: Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Schlagkraft. Aber dir gehört es zu befehlen, so sieh zu, was du befehlen willst. Schließlich traf die Königin von Saba eine kluge Entscheidung. Sie schickte Suleiman ein kostbares Geschenk, um ihn auf die Probe zu stellen. Wenn er ihr Geschenk angenommen hatte, dann wäre klar gewesen, dass sein Aufruf zum Monotheismus nicht aufrichtig ist und dass er nur behauptet, ein Prophet zu sein und in Wahrheit nach weltlichen Gütern strebt. Aber wenn er das Geschenk zurückgewiesen hätte, dann wäre das für Bill Reis ein Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Einladung zum Ein-Gott-Glauben sowie ein Beweis dafür gewesen, dass er tatsächlich ein Prophet Gottes ist. Prophet Suleiman wies das Geschenk der Königin zurück und er drohte ihr mit Militärmacht. Er kündigte ihrem Boten an, dass er mit seinem Heer herbeiziehen und sie aus ihrem Land vertreiben werde. Dies ist eindeutig den Versen 36 und 37 der Sure Naml über die Begegnung des Propheten mit dem Boten der Belgris zu entnehmen. Falamma ja'a Suleimana qala atumiddunani bimalin فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Als er zu Salomo kam, sagte dieser, ihr wollt mir mit Geld beistehen? Aber das, was mir Gott zukommen ließ, ist besser als das, was er euch zukommen ließ. Nein, ihr seid es, die ihr euch über euer Geschenk freut. Kehrt zu ihnen zurück, wahrlich, wir werden zu ihnen mit Truppen kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wahrlich, wir werden sie aus ihrer Stadt vertreiben als Gedemütigte und Erniedrigte. Nachdem Suleiman ihr gedroht hatte, machte sich die Königin von Saba zusammen mit einigen der Vornehmen aus ihrem Volk auf den Weg zum Propheten Suleiman, um mit ihm zu sprechen. Als Suleiman davon erfuhr, befahl er, dass einer von seinen Leuten den Thron der Königin aus Saba herbeiholen sollte. Unter seinem Gefolge war jemand, der das Buch Gottes kannte, und dieser versprach, den Thron von Belgris so schnell wie ein Wimpernschlag herbeizuschaffen. Er hielt sein Versprechen. Suleiman ließ den Thron in seinem Palast aufstellen und einige kleine Veränderungen an ihm vornehmen. Aber als Belgris den Palast des Suleiman betrat, erkannte sie ihren Thron. Der Anblick ihres Thrones im Palast des Suleiman versetzte sie in Erstaunen, und sie wurde gewahr, dass dies nur ein Wunder sein kann. Als Suleiman sie dann in seinen Palast führte, dachte Belgris, dass der Glasboden Wasser sei, und raffte ihr Gewand so zusammen, dass es nicht nass werde. Doch Suleiman sagte ihr, dass es nicht Wasser, sondern Glas ist. All dies wirkte so überzeugend auf Belgris, dass sie sich zu dem Gott des Suleiman bekannte. Im Vers 44 der Sure 27 Naml wird ihr Bekenntnis angeführt. Qalat Rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbal alamin. Sie sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan und ich ergebe mich zusammen mit Salomo, Gott, dem Herrn der Welten und seinen Geboten. Aus dem Heiligen Koran geht hervor, dass die Königin von Saba, die über ein großes Gebiet wie Jemen regierte, zu den gescheitesten Herrschern gezählt wird. Reis begriff, dass es richtig war, sich mutig der Wahrheit zu beugen, und dass es falsch gewesen wäre, gegenüber dem Recht zu revoltieren. Sie lehnte es nicht ab, das Wort des Propheten Gottes zu hören, und als sie, um die Wahrhaftigkeit Suleimans auf die Probe zu stellen, ihm ein Geschenk schickte und Suleiman dieses ablehnte, begriff sie, dass Suleiman ein Prophet Gottes ist, der Gottes Botschaft übermittelt und die Wahrheit verkündet. Diese kluge Diplomatin hat, indem sie sich der Wahrheit beugte, das Leben von vielen Menschen vor dem Tod bewahrt. Sie bekannte sich zu den Propheten des einen Gottes, der Schöpfer aller Welten ist, um zu den Geretteten zu gehören. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Omid Nasri mit dem Titel Gule Rose, auf Deutsch Rose.
تنها شب میان باران بی تو قصه ها کشیده در نبوده تو عزیزم حتی از خودم بریدم این که رسم عاشقی نیست قلب من که شیشه ای نیست عاشقت شدم عاشقت شدم گناه دلم دگر چیست اگر خانه را پر از گل روز کنم کوچه را چرا باهی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی خانه را پر از گل روز کنم کوچه را چرا باهی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد دیوانه خواهم شد به خوابم شدی تو را دیدم زیبای من چشم تو مارم شد صبر و قرارم شد اگر خانه را پر از گل روز کنم کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی تو بگو که کنم کوچه را چرا غمانی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung haben auch Schwäche erlitten und die Komponenten ihrer wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien bringen. Wie wir im vorherigen Teil erwähnt haben, wird mit der Reduzierung der Macht der Vereinigten Staaten und ihrem schrittweisen Rückzug aus Westasien die Verwundbarkeit autoritärer Regierungen wie der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain zunehmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Zusammenschluss von 7 kleinen Scheichtümern, nämlich Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah und Al-Kuwain, die nach der Unabhängigkeit von Großbritannien am 2. Dezember 1971 entstanden. Trotz aller Fortschritte in den letzten Jahren wird die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain immer noch von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. In diesem Zusammenhang können 3 große Menschenrechtsprobleme in diesen Ländern berücksichtigt werden. Erstens, die Menschen in diesen Ländern haben nicht die Möglichkeit, die Regierung durch freie Wahlen zu wechseln. Die Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain sind mit erheblichen Einschränkungen im Bereich der bürgerlichen Freiheiten wie Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, Versammlungsfreiheit und Zugangsfreiheit zum Internet konfrontiert. Auch illegale Verhaftungen und repressive Inhaftierungen von Gegnern vor dem Gerichtsprozess stehen auf der Tagesordnung. Die Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der arabischen Welt und die Rohölexporte des Landes beliefen sich im Jahr 2011 auf etwa 2,395 Millionen Barrel pro Tag, womit die Vereinigten Arabischen Emirate der viertgrößte Ölexporteur der Welt sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über eine der größten Ölreserven der Welt und ihr Pro-Kopf-BIP entspricht dem der reichsten Länder Westeuropas. Doch hinter den Wolkenkratzern von Dubai und Abu Dhabi und hinter dem Anschein eines wohlhabenden Lebens verbergen sich Anzeichen einer weit verbreiteten Armut. Dennoch bemühen sich die emiratischen Verantwortungsträger, diese Situation geheim zu halten, um zu verhindern, dass das Image dieses Landes geschädigt wird. In den nördlichen Emiraten Fujairah, Al-Kuwain, Ajman und Ras al-Khaimah gibt es einen großen Klassenunterschied. In dieser Situation, insbesondere angesichts der reichlichen Öleinnahmen, muss man sich fragen, was mit diesen Einnahmen passiert. Ein Teil dieser Einnahmen wird für Luxus und Extravaganz der Herrscherfamilie ausgegeben und ein großer Teil wird auch außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate verschwendet. Beispielsweise haben die Vereinigten Arabischen Emirate in den letzten Jahren finanziell und militärisch mehr ausgegeben, als man sich vorstellen kann, etwa für umgekehrte Revolutionen in arabischen Ländern, die Schauplatz von Volksaufständen waren, die als arabischer Frühling bekannt sind. Und diese Gelder wurden speziell in Ägypten, Libyen, Jemen und Syrien ausgegeben. Mit der Verschärfung des Prozesses des Niedergangs der USA und der Verringerung ihrer Unterstützung für die Scheichtümer am Persischen Golf, insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, haben auch die Versuche dieser Länder um eine destruktive Einmischung in andere westasiatische Länder abgenommen. Tatsächlich kann gesagt werden, dass die USA in der westasiatischen Region keine überlegene Macht mehr sind und in dieser Region keine höheren Finanz- und Militärausgaben tätigen können. Mit der Reduzierung der US-Verpflichtungen wird auch der militärische und politische Handlungsspielraum reaktionärer arabischer Regime kleiner und sie werden gezwungen sein, ihre destruktive Politik zu ändern. So wurde beispielsweise die militärische und logistische Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate für den abtrünnigen libyschen General Khalifa Haftar, den Hauptgegner der Government of National Accord GNA, reduziert. Daher nimmt mit abnehmender Macht der Vereinigten Staaten auch ihre Unterstützung für ihre regionalen Verbündeten ab. In einer solchen Situation und aufgrund des Fehlens einer Basis in der Bevölkerung besteht eine Grundlage für die Entstehung interner Proteste in den diktatorischen Regimen am Persischen Golf. Auch in Bahrain ist die Situation nicht besser. Am 14. Februar 2011 begannen landesweite Proteste in Bahrain, bei denen zahlreiche Menschen auf die Straße gingen. Die Menge der Demonstranten erreichte am 22. Februar desselben Jahres ihren Höhepunkt und mehr als 100.000 Demonstranten versammelten sich auf dem Lulu-Platz, um bei der Regierung Gehör für Freiheit und Gerechtigkeit zu verschaffen, die nach dem Abzug der Briten entstand und ihrem Volk mit diktatorischen Methoden nicht erlaubte, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Der Aufstand des bahrainischen Volkes wurzelt, wie die meisten Aufstände in jüngerer Zeit auch, im Anti-Autoritarismus. Diskriminierung wird in Bahrain offen praktiziert. So zum Beispiel wird die Teilnahme der Schiiten an politischer Partizipation untersagt, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung dort ausmachen. Al-Khalifa verleiht den Sunniten in Pakistan und arabischen Ländern die bahrainische Staatsbürgerschaft, um die Bevölkerungsstruktur zu verändern. Das Al-Khalifa-Regime verlieh tatsächlich die bahrainische Staatsbürgerschaft an Ausländer, die im bahrainischen Militär dienten und unschuldige Bürger dieses Landes töteten. Es scheint, dass die US-Unterstützung für die Diktatur Bahrains eine bedeutende Rolle beim Verfall der Werte dieses Landes in Westasien gespielt hat. Studien zur bahrainischen Revolution zeigen, dass die Bahrainer, die seit langem versuchen, politische Reformen in diesem Land durchzusetzen, zunächst die Verfassung dieses Landes ändern wollen. Demnach sollten freie Parlamentswahlen abgehalten werden und das Parlament sollte das Recht haben, den König zu befragen, was bedeutet, dass in diesem Land das System der konstitutionellen Monarchie eingeführt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der König nicht das Recht haben darf, den Premierminister zum ersten Exekutivorgan des Landes zu ernennen, sondern dass er auf der Grundlage der Volksabstimmung und durch Wahlurnen gewählt werden muss. Weiter soll das Parlament die Leistung der Regierung überwachen und die Minister müssen das Vertrauensvotum der Parlamentarier haben. Rückkehr der Verbannten, die Freilassung politischer Gefangener, die Aufhebung des Verbots der Parteigründung, Meinungs- und Pressefreiheit, die Gleichstellung aller Gruppen, einschließlich Schiiten und Sunniten, die Beendigung der Verhaftung von Freiheitskämpfern und die Aufhebung der Zensur waren weitere Forderungen der Demonstranten. Doch die Politik der USA bestand darin, die Diktatur weiter zu unterstützen. Einer der Gründe für die US-Unterstützung für die Herrscher in Bahrain ist, dass sie auf Israel hören und dass die Bevölkerung Bahrains gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv ist. Im Oktober 2020 unterzeichnete das bahrainische Regime eine gemeinsame Erklärung mit Israel zur Aufnahme diplomatischer und friedlicher Beziehungen. Am Jahrestag der Revolution vom 14. Februar forderte das revolutionäre Volk mit einer Stimme gerechte, legitime Forderungen sowie das Recht auf Selbstbestimmung und es beharrt noch immer darauf und hält daran fest. Wenn man die interne Situation autoritärer Regime in dieser Region einschließlich Bahrain untersucht, wird deutlich, dass es in diesen Ländern viele interne Probleme wie Menschenrechtsverletzungen, mangelnde Meinungsfreiheit, Medienfreiheit und ähnliche Probleme gibt, die wegen des Bündnisses mit den USA verschwiegen werden. Mit dem Niedergang der Hegemonie der USA und ihrem allmählichen Rückzug aus dieser Region sowie der Reduzierung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Regimen dieser Region nimmt die Bandbreite interner Proteste für einen Regimewechsel in diesen Ländern zu.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.